Herzlich willkommen zum Podcast Unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise durchs Leben.
In vielfältigen Gesprächen mit inspirierenden Gästen gehen wir, Lea
und Tim,
der Frage nach:
Wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden. Heute geht's um die Wurst. Also um die Tofu-Wurst. Wahrscheinlich. Vielleicht mal sehen. Heute geht's um Ernährung. Heute geht's ums Essen. Heute geht's um Konsum. Es geht auch ums Klima und den Klimawandel. Es geht natürlich ums Kochen und die Freude daran. Und es geht um die Kochinitiative. Und ich freue mich, dass ich heute zwei Gäste hier im Keller in Karlsruhe bei mir habe. Nämlich Helena. Hallo Helena.
Hallo.
Und Toto. Hi Toto.
Hallo.
Und ich würde euch doch direkt einladen, euch vorzustellen. Und weil es ja ums Essen geht, dachte ich, es wäre nicht nur spannend, euch als Person kennenzulernen, sondern auch, was ist denn dein Lieblingsessen?
Oh.
Helena, was ist denn dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist, glaube ich, wahrscheinlich, oder der, was ich am liebsten und am meisten esse, Pizza und Nudeln. Und aber eigentlich stimmt das nicht, sondern eigentlich ist es Kartoffeln. Weil Kartoffeln sind immer so in jeglicher Variante auch möglich. Oh, ist echt schwierig. Ich esse so gerne. Ich esse so viele Sachen gerne. Donuts esse ich auch gerne. Habe ich so lange nicht mehr gegessen. Donuts. Und Rahmensuppe und oh Gott. Ja. Ja, so. Fettgebäck, leckeres Fettgebäck. Das kann man so schlecht selber machen. Ja, das ist mein Lieblingsessen. Soll ich noch weiter vorstellen?
Ja, genau, ja. Stelle ich doch gerade noch vor.
Also, ich bin Helena. Ich arbeite bei den Freunden der Erziehungskunst in der ehemaligen Arbeit seit 3 Jahren. Ich hatte gerade Jubiläum. Und ich bin unter anderem auch für die Kochinitiative zuständig. Ich wohne in Pfinstal bei Karlsruhe und habe seit anderthalb Jahren eine kleine Tochter. Das ist nämlich auch wichtig beim Thema Ernährung. Da kriegt man nochmal neue Impulse. Und bevor ich zu den Freunden gekommen bin, habe ich in Berlin gelebt und habe dort eine Kochschule geleitet. Deswegen bin ich auch Teil dieser Expertenrunde. Vermute ich.
Nicht nur deswegen, aber genau. Ja. Auch weil du ein Foodie bist.
Ja, genau. Ich bin Foodie. Habe ich neulich über den Begriff auch nachgedacht. Das sagt man nicht mehr.
Nee.
So richtig.
Warum?
Weiß ich nicht. Das ist nicht mehr so cool.
Ach so, ist nicht mehr cool.
Ja, das war mal so cool, aber ich glaube, es ist nicht mehr so cool.
Also du und dein Mann, ihr seid Foodies auf jeden Fall für mich. Ja. Und als ich bei euch war, habe ich ein Kaffee-Tasting gemacht und das hatte ich noch nie in meinem Leben.
Ja. Aber jeden Morgen.
Ja, und Toto, erzähl doch mal, wer bist denn du? Und vor allem, was ist dein Lieblingsessen?
Oh, ich habe gerade schon ganz doll arg überlegt, während Helena erzählt hat, was ich sagen möchte. Und ich glaube, ich kann mich nicht entscheiden. Ich esse alles sehr gerne. Neuerdings esse ich besonders gerne Döner. Ich wohne in Freiburg und es gibt da sehr gute vegane Dönergeschäfte. Und in letzter Zeit catche ich mich dabei, wie ich wieder sehr oft Döner esse. ja, aber ansonsten zu Hause muss ich gestehen, ich studiere auch und habe wenig Zeit, esse ich auch oft Nudeln mit Pesto. Aber ich verfeine das immer mit Kernen obendrauf und mit frischem Gemüse, damit es sich ein bisschen besser anfühlt. Genau, aber ich im Zweifel esse ich alles, ja. Genau, ansonsten studiere ich soziale Arbeit in Freiburg und 2020 ein FSJ gemacht bei den Freunden in Schottland und habe in einer Campel-Community gearbeitet. Und genau, davor hatte ich eigentlich gar nichts mit den Freunden zu tun und wusste auch gar nicht, wer die sind und was die machen. Aber ja, seitdem bewege ich mich irgendwie gerne und viel im Freunde-Umfeld und Kontext und fühle mich mega wohl und habe ganz viele tolle Leute kennengelernt. Und genau, deswegen teame ich und koche ich gerne auf Seminaren und das macht riesen Spaß.
Und wir kennen uns ja aus Italien. Wir kannten schon vorher Helena, aber Toto und ich haben wir in Italien kennengelernt, ja, auf stimmt. der Kochschulung.
Genau.
Vor 2 Jahren.
Ja, ja, vor 2 Jahren erst tatsächlich. Ja, stimmt, das ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Genau, das war, glaube ich, mein erstes Freundeseminar außerhalb des FSJ-Kontextes tatsächlich. Ja, das war so eigentlich so das Erste. Genau, ja, und seitdem koche ich gerne, da wurde ich angefixt.
Das ist immer der Plan.
Hat funktioniert.
Das werden wir gleich auch noch vertiefen. Genau, und ich heiße Tim, mich kennt ihr ja schon. Und ich habe jetzt auch natürlich überlegt mit meinem Lieblingsessen. Ich esse schon gern einfach so frische Sachen, also Gemüse, Rohkost, solche Sachen. Aber ich liebe Teig auch. Ich hätte auch Pizza gesagt, wie du, Helena. Ich mache oft zu Hause so eine Pizza mit so Weiß, also mit Ricotta oder Schmand statt Tomatensauce. Oh, und das finde ich gut. Richtig gut. Und ich habe auch, ich bin ja auch in der ehemaligen Arbeit und habe die Kochinitiative damals mitgegründet vor über 10 Jahren. Boah, ist schon fast 15 Jahre her. Junge. Und habe auch viel gekocht und hatte auch mal einen Foodtruck 2 Jahre lang. Da kann ich nachher noch mehr erzählen. Also habe auch Bezüge zu dem Thema Essen. Ja, und jetzt haben wir es schon angeteasert. Es gibt bei den Freunden eine Kochinitiative. Was ist diese Kochinitiative? Das ist so ominös fast schon. Was macht ihr denn? Helena, vielleicht kannst du mal anfangen zu erzählen. Wer oder was ist die Kochinitiative?
Also, die Kochinitiative ist ja auch immer im Wandel. Das ist das Interessante an der Kochinitiative. Deswegen ist es auch lustig, dass Tim die Frage stellt, weil Tim hat nämlich damals die Kochinitiative mit gegründet.
Frage.
Aber ganz konkret bedeutet es, dass ehemalige Freiwillige kochen für neue Freiwillige oder aktuelle Freiwillige auf Seminaren. Und entstanden ist es, das kann Tim, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen weiter erklären, aus dem Wunsch, dass man einfach nachhaltiges, leckeres, vegetarisch, veganes Essen auf Seminaren haben wollte, was in Jugendherbergen und Seminarhäusern nicht so selbstverständlich war und es einfach viele Leute gestört hat oder sie wollten es mal ausprobieren und einfach mal gucken, was passiert. Genau, und so ist es entstanden und lebt bis heute fort. Genau, und ist immens gewachsen und ich könnte auch ein paar Fakten mal geben, wie viel Menschen gerade kochen. Und zwar im letzten Jahr, also 2023, haben über 140 Menschen in der Kochinitiative gekocht. Wir haben über 90 Veranstaltungen bekocht, das heißt Seminare, aber auch Workshops von der ehemaligen Arbeit oder Schulungen, die TeamerInnen-Schulung zum Beispiel hier in Karlsruhe. Genau, das sind fast wahrscheinlich sogar mehr als 34.000 Portionen gewesen. Oh, viel. Krass. Viel Essen. Ja klar, weil es sind ja nicht immer nur 2 Menschen, die essen auf so einem Seminar, sondern meistens 25 oder auch mal 50 oder auch mal 100 bei der Teamentschulung. Genau. Jetzt würde ich mal Tim fragen, wie war das denn damals? 2011.
Wow. Wild, es war wild. Du hast ja schon eigentlich ganz gut erklärt. Wir haben damals Seminare gegeben in Jugendherbergen meistens und haben inhaltlich zu Themen gearbeitet wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, also politische Themen und sind dann zur Mittagspause gegangen und dann gab es so aufgetautes Hähnchenschnitzel zu essen von Nestle, also Fertigprodukte. Also es war überhaupt nicht nachhaltig, es war auch überhaupt nicht lecker. Ich meine, also ich will will jetzt auch eine Lanze brechen für Jugendherbergen, das hat sich auch verändert in den letzten 15 Jahren, aber das war so eine Erfahrung, die wir machten und sagten, das geht doch nicht, wir können doch nicht über diese Themen reden und so Wasser predigen, aber Wein trinken, also das funktioniert ja nicht, wir wollen das verändern. Und hatten dann diese Idee, dann kommen wir bekochen die Seminare selbst, dann werden die ökologischer und hoffentlich auch leckerer. Und das war auch ein bisschen eine Hauruck-Aktion, weil wir waren so eine Gruppe von, ich glaube, 20 Leuten und wir hatten wenig Erfahrung im Kochen für große Gruppen. Das muss man ja erstmal lernen. Haben uns Leute organisiert, die uns das beibringen, also vor allem eine Lehrerin, eine Kochlehrerin. Und die hat uns so Grundfertigkeiten geschult, wie koche ich für 30 Leute und so Mengenberechnung, Zeit, sowas. Und dann haben wir losgelegt. Und die erste Veranstaltung, die wir bekocht haben, war eine Teamerinnen-Schulung, das weiß ich noch. Und es ging so viel schief. Das war wirklich meine Güte. Also eine Sache, an die ich mich erinnere, war, wir hatten Chili gekocht. Und dann hatten wir zwei Riesentöpfe Chili, also ich weiß nicht, 50 oder noch 80 Liter Töpfe, weiß ich nicht mehr. Und dann ging nur einer weg, haben uns völlig verkalkuliert und dachten, na gut, nicht schlimm, den anderen, den nehmen wir für morgen. Und haben den zur Seite gestellt und haben halt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass man so Riesenmengen muss man portionieren, sonst kühlen die nicht ab. Und haben das halt in diesem Riesentopf gelassen. Und am nächsten Tag war dieser ganze Topf gekippt, also das war schlecht geworden. Und dann haben wir auch gemerkt, dass innen drin waren es immer noch halt 40, 50 Grad in diesem Chili-Topf.
Hab einen Deckel drauf gemacht.
Ja. Und dann mussten wir den ganzen, also da wo gekocht wurde, gab es Tiere, also Schweine, wir konnten es denen geben.
Ah ja. Ah, das ist ja schon mal, ja.
Also es nicht in Müll gelandet, haben sich wahrscheinlich noch Tiere drüber gefreut. Aber wir haben also eine der vielen Lektionen gelernt. Ja, und dann wuchs das und wuchs und heute das, was du gerade erzählt hast, Helene. Hm. Und die Leute, die kochen in der Kochinitiative, die nennen wir ja KochteamerInnen. Und das bist ja auch du, Toto.
Genau.
Vielleicht kannst du ja nochmal erklären, was machen denn KochteamerInnen oder wie kann man sich das denn vorstellen?
Mhm. Genau, also Kochteamende sind quasi wie Teamende, aber wir sorgen uns um alles rund ums Essen. Genau, als erstes bekommen wir erstmal Infos wie, wer ist auf dem Seminar, vegan, vegetarisch und was möchten wir kochen? So, das überlegen wir uns dann erstmal selber. Also wir stellen einen Menüplan. Genau, morgens, mittags, abends, Kuchen, Kaffee etc. Und wir gehen einkaufen, gucken, was wir brauchen. Das dauert meistens sehr, sehr lang bei so vielen Mengen. Und dann, genau, wir kochen.
Ich habe mal eine Frage, wenn ihr kocht, wie ist so der Tagesablauf? Mhm. Das wäre vielleicht, glaube ich, ganz cool mal zu wissen und würde mich auch mal interessieren, wie ihr euch so organisiert.
Ja, wir stehen, oder genau, ich kann jetzt nur für mich sprechen, was auf meinen Seminaren immer passiert ist. Wir stehen echt früh auf, also sehr, sehr, echt schon wahrscheinlich 2 Stunden, bevor die Teilnehmenden zum Frühstück kommen, um ehrlich zu sein. Irgendwie nur sich selber fertig machen, dann einen Kaffee, sich kurz ein bisschen Zeit für sich nehmen und dann das Frühstück vorbereiten, also alle Sachen rausstellen. Ein Porridge machen, Kaffee machen, Tee machen, Tomaten und Gurken und so frische Sachen schneiden und es braucht richtig viel Zeit auch. Also auch so zu zweit oder zu dritt, da geht echt eine Menge Zeit drauf. Und dann gleichzeitig aber auch noch alles andere managen, die Sachen rausstellen, irgendwie gucken, dass es ein bisschen sauber ist in der Küche und draußen und quasi das Frühstücksbuffet vorbereiten. Dann wird gefrühstückt und dann alles wieder abräumen. Und direkt nach dem Frühstück geht's eigentlich meistens schon weiter. Also direkt danach. Ich hatte, glaube ich, echt selten eine Pause. Also ich denke immer, jetzt könnten wir aber auch irgendwie noch eine halbe Stunde mal ganz kurz uns raussetzen, Kaffee trinken. Aber es ist eigentlich meistens nicht drin. Was man natürlich trotzdem alles Spaß so. Schlimm ist es nicht. Aber es ist schon eine Menge Arbeit. Dann kann man eigentlich auch schon anfangen, Zwiebeln und Knoblauch zu schneiden, die man eigentlich eh auch immer braucht für jedes Gericht. Und das auch in Mengen schneiden. Und bis man das mal hat, dauert es auch wieder. Und dann fängt man eigentlich schon um 9 an, das Mittagessen zu kochen, was dann um 1 fertig sein soll. Zeit vergeht richtig schnell. richtig, richtig schnell. Und ja, manchmal schaffen wir es dann auch nicht pünktlich. Und genau, da das ist, glaube ich, so die Hochphase des Tages, wenn wir irgendwie das Mittagessen vorbereiten. Es wird dann richtig hektisch in der Küche, richtig dreckig, Sachen liegen rum, Sachen werden geworfen. Nein, aber also es ist, dann ist wirklich richtig Dampf da. Mhm. Ja, ich würde auch sagen, dass das Mittagessen auf so einem Seminar auch ein richtig wichtiger Teil ist, so vom Tag, weil wenn das Mittagessen nicht, wenn es erstens nicht genug ist oder nicht irgendwie lecker und die Teilnehmenden nicht anspricht, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Laune danach irgendwie sehr schlecht ist. Und das ja, ist dann irgendwie auch natürlich nicht gut für das ganze Seminar, für die ganze Stimmung vom Seminar. Gerade auf meinem ersten Kochseminar haben wir irgendwie ein bisschen zu wenig gekocht. Das hat die Teilnehmenden auch nicht so ganz angesprochen. Aber genau, nur jeder hat ja verschiedene Geschmäcker. Aber wenn das Mittagessen top war, dann gehen die Teilnehmenden zufrieden in ihre Pause und wir machen dann eventuell auch Pause oder gehen gleich weiter zum nächsten Punkt, nämlich einen Kuchen backen.
Du hast auch einen hohen Anspruch, Toto.
Voll, habe ich auch auf alle Fälle. Ich mache immer gerne so Gourmet-Seminare.
Backst du jeden Tag einen Kuchen dann?
Nee. Aber ich glaube schon, wahrscheinlich schon so 60-70% des Seminars haben wir eigentlich schon immer auch eine Nachspeise. Mhm. Oder irgendwie Joghurt mit Beeren oder irgendwie Waffeln. Oh. Ja, also ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe mich ein bisschen überarbeitet, auch die letzten Seminare. Aber es macht halt auch richtig Spaß, den ganzen Tag zu kochen und dem so richtig viel Zeit zu widmen, weil das habe ich im Alltag nicht. Mhm. Deswegen mache ich das super gerne, so alle meine Kräfte da reinzupacken. Und genau, nach Kaffee und Kuchen geht es direkt weiter ans Abendessen. Ja, weil währenddessen machen wir auch kleine Pausen, hören richtig viel Musik, laute Musik, lassen Energie raus und tanzen und whatever. Also es ist natürlich nicht nur die ganze Zeit Arbeit. Ist auch mega witzig. Und dann wieder kommen Teilnehmende rein, sagen, hallo, wir brauchen irgendwas. Ja, oder die Seminarleitung holt sich schnell einen Kaffee ab oder so. Ja, zwischendrin spülen, Abendessen, danach, ja, genau, spülen, aufräumen und dann ist man noch ziemlich platt. Mhm. Das war jetzt eine sehr umfangreiche Beschreibung.
Mhm, fand ich super interessant.
Ich finde das Spannende, das, was du beschreibst, ist ja schon, das ist viel Arbeit. Also ich kenne es ja auch selber und es ist ja auch wirklich eine anstrengende, körperlich anstrengende Arbeit und man muss viel im Kopf haben, ne, Zeitplanmengen, was auch immer. Und trotzdem sehe ich dich, wie du so strahlst, wenn du davon erzählst oder sagst, es macht so Spaß. Kannst du es identifizieren oder benennen, was dir da diesen Spaß macht, was dir die Freude bringt?
Ich glaube, das sind vor allem einfach die Menschen so um einen rum. Also idealerweise koche ich mit Leuten, die ich total gern habe. Also entweder sind es Leute, die ich da kennenlerne, aber mittlerweile habe ich da auch genau fest ganz tolle Menschen, mit denen ich gerne koche. Und wir machen das dann immer zusammen aus, dass wir ein Seminar bekochen. Und dann ist es natürlich erstmal die Freude, die Leute wiederzusehen und dann auch zu gucken, ja, wer ist die Seminarleitung? Die sind meistens auch ganz toll, ich sage nicht immer toll. und dann auch die Teilnehmenden, die irgendwie reinkommen und auch so eine schöne Energie mitbringen. Und dann aber auch, was die Teilnehmenden zu unserem Essen sagen zum Beispiel, dass es einfach gut ankommt, den Leuten schmeckt und dass man sieht, wie leicht man Menschen so glücklich machen kann mit Essen und dass wie happy die dann sind. Ja, das ist irgendwie richtig, richtig schön. Und ich glaube, wenn man nicht so auch gerne kochen würde, dann engagiert man sich auch eh gar nicht in der Kochinitiative. So, das ist ja auch, glaube ich, was wir alle einfach so auch als Hobby so eh schon machen. Und es ist einfach geil, dann so eine Woche lang einfach so das zu machen, was man richtig gerne macht.
Wow.
Ja.
Es ist spannend, als du angefangen hast vorzustellen, hatte ich so den Satz im Kopf, beim Essen hört der Spaß auf. Und jetzt kommt mir eigentlich gerade so, beim Essen fängt der Spaß an. Helena, du hast mal eine Kochschule, du hast sie ja nicht betrieben, aber du hast als Kochlehrerin gearbeitet?
Oder hast ja, sie auch beides. Also ich habe sie quasi, erst habe ich tatsächlich nur einen Minijob gehabt als Assistenz. Das heißt, ich habe so ein bisschen sowas Ähnliches gemacht wie naja, kann man nicht so richtig mit Kochteam vergleichen, aber da gab es einen Kochlehrer und ich war quasi vorher da und habe alles schick gemacht und vorbereitet und dann kam der Kochlehrer und dann kamen die Teilnehmenden und dann haben die alles unordentlich gemacht und man selber räumt die ganze Zeit zwischendrin auf und guckt, dass alle was zu trinken haben und kümmert sich so ein bisschen, dass der Abend schön wird, deckt den Tisch, dann setzen sich irgendwann alle hin, dann fängt man an aufzuräumen und am Ende ist man da bis 3 Uhr morgens und wischt noch den Boden und fand ich einen der schönsten Jobs, die ich hier gemacht habe.
Wirklich?
Ja, ich habe das geliebt und ich habe das 6 Jahre gemacht und am Ende habe ich quasi die Assistenten und die KochlehrerInnen sowohl ausgewählt als auch quasi geleitet. Also es war mein Team und manchmal war das immer so, jemand wurde krank oder spontan konnte nicht oder so und dann bin ich halt eingesprungen und dann habe ich da halt auch noch immer noch, also irgendwann war es eine größere Kochschule mit 8 Herden und 8 Muldenlüftungen und sehr viel, also da war man echt lange beschäftigt, wenn man das sauber gemacht hat. Aber danach war ich immer total erfüllt. Also ich mir dieses sauber machen am Ende, also auch nach so einem langen Tag, wenn man für Menschen gekocht hat oder wenn die selber kochen und man dann das sauber macht, das finde ich einfach irgendwie, es ist dann so, alles ist wieder an seinem Platz und dann habe ich irgendwie so einen inneren Frieden in mir und irgendwie, das ist dann auch so was Endliches, das ist dann fertig und dann am nächsten Tag geht das wieder von vorne los, aber das ist dann halt abgeschlossen und das ist nichts, wo man dann am nächsten Tag noch was machen muss oder so. Das finde ich irgendwie schön. Also selbst das Putzen finde ich schön daran. Also nicht immer, aber schön ist natürlich auch, wenn man kochen kann und einer putzt danach. Aber kriegt man ja auch Hilfe. Zum Beispiel, wenn man auf einem Seminar kocht, dann spülen ja auch die Teilnehmenden den Großteil des Essgeschirrs zum Beispiel weg. Das ist dann ganz, ganz schön, glaube ich. Und man ist dann nur noch für seine Töpfe und Pfannen und so zuständig. Genau. Aber ja, genau. Und ich habe auch Kochkurse gegeben. Ist auch anstrengend gewesen, aber es war echt immer super schön. Also
das ist auch dieses Phänomen, was selber zu machen. Ne?
Ja, total. Ja.
Das ist ja, die Ernährung ist ja viel auf so Fertigprodukte ausgelegt, auch in der Gastronomie. Mhm. Und wenn man dann in einen Kurs geht oder auf ein Seminar ist und was selber macht, das ist ja auch sehr erfüllend. Also mir geht zumindest immer so.
Ja, voll. Oder dann auch sowas macht, was man immer kauft, normalerweise Ketchup. Also ich habe da immer selber Ketchup gemacht. Und ich habe das immer vorher gemacht, weil es relativ lange dauert. Dann haben wir immer noch einen gemacht, während der Kurs lief sozusagen. Das, ne, dann hatten wir aber schon einen, den wir essen konnten und einen konnten die dann mitnehmen. Da waren die Leute immer total fasziniert, wie einfach das geht. Und also, weil es ist ja kein Hexenwerk, aber was da halt reinkommt und so. Und dann habe ich auch immer so gedacht, ja, ich mache das jetzt zu Hause ja auch nicht jeden Tag, mache ich das selber. Ne? Aber ist dann sowas Simples und echt cool. Also schmeckt auch nochmal ganz anders natürlich. Und man hat ein bisschen mehr Kontrolle, was da alles reinkommt natürlich. Ja. Ne? Zucker. Muss aber viel Zucker trotzdem rein, sonst schmeckt es nicht irgendwie.
Oh, echt?
Ja, ist schon recht viel Zucker.
Im Ketchup, ne?
Ja, Ketchup ist viel Zucker.
Ja.
Ja.
Das ist heftig.
Ja. Aber ich esse trotzdem Ketchup zu allem. Direkt mal so eine kleine Confession hier. Ich bin so Rührei mit Ketchup, ja, isst meine Tochter auch schon.
Geil.
Ganz, ganz schlimm, direkt. Ja, da.
Mach ich gar nicht Ketchup.
Nee.
Also gar nicht jetzt, weil ich irgendwie so ungesund oder so, damit bin ich beschäftigt, sondern
schmeckt mir einfach nicht. Ja, ich hatte echt so ein Nudeln mit Ketchup bin ich sofort auf dem Campingplatz mit meinen Eltern.
Oh ja.
Also da habe ich so ein krasses, wenn ich das zusammen esse, dann ist bei mir sofort, bin ich da am Sneker Meer in Holland am Campingplatz mit meinen Eltern und sitze da so auf so einem klappbaren Campingstuhl und esse meine Nudeln mit Ketchup und bin total happy.
Witzig.
Krass. Aus so einer komischen Squeezy-Bottle von Livio. Ja, ich habe noch die Magen vor Augen. Ja, geht also irgendein, keine Ahnung. Aber
du
auch,
Toto, du
Ketchup? Hast gerade eine Kindheitserinnerung von der unlocked, an die ich lange nicht mehr gedacht habe. Aber früher, eigentlich, mein Papa kocht richtig gut. Der kocht mega gut. Aber früher hat er mir manchmal so Nudeln auch gemacht mit Ketchup. Und dann irgendwie so eine Ketchupstraße. Dann wurde das so ein Kunstzweck auf dem Teller. Cool. Und da bin ich auch mega drauf abgefahren irgendwie. Also cool. Aber es war immer Heinz Ketchup.
Naja, hatten wir schon auch. Aber ich erinnere mich noch, dass das war immer so eine Glasflasche und dann ging das so schwer raus. Wahrscheinlich durfte ich das dann nicht selber dosieren oder so. Und aus dieser Quetschflasche durften wir das dann selber so drauf machen.
sie.
Aber hey, ich muss jetzt nochmal sagen, meine Mutter kocht echt gut. Also nicht, dass das war, ich könnte mir vorstellen, die hört vielleicht, dass ich
Grüße
dann...
Grüße gehen raus.
Also meine Eltern muss ich da jetzt echt auch nochmal Danke sagen, weil die haben mich echt auch sehr geprägt, was so Essen angeht und auch wahrscheinlich zu dem Foodie gemacht, der ich dann geworden bin. Es war schon immer sehr wichtig, Essen. Und meine Eltern haben immer auch alle Leute eingeladen. Und wir haben ja im Wohnzimmer, haben meine Eltern einen holzbefeuerten Pizzaofen.
Boah.
Also, und es ist halt so, ich dachte früher halt alle Leute haben das, ne? Weil wir, das war das so normal, aber genau. Also die haben schon auch immer Bock gehabt zu kochen und gute Sachen zu essen und so, genau.
Krass.
Ja, das prägt sehr, ne?
Ja, total.
Ja, ich merke das auch immer wieder so bei FreundInnen, deren Eltern nicht so viel gekocht haben oder auch nicht gut und nicht gerne. Die essen ganz andere Sachen oder wissen irgendwie teilweise auch gar, also sie wissen halt irgendwie gar nicht, wie man kocht und kochen für sich selber dann meistens irgendwie Nudeln, Dinge, die sehr einfach sind. Da bin ich auch meinen Eltern, Shoutout an meine Eltern jetzt, sehr dankbar, dass die so gut kochen und so viel und mich da auch früher immer gezwungen haben, mitzukochen, weil sie wollten, dass ich irgendwie Bescheid weiß und auch, genau, wir haben auch schon früher viel Fleisch und Fisch gegessen. Und ich sollte auch immer irgendwie zugucken, wenn so Fische irgendwie gehäutet, also mein Papa hat immer so ganze Sachen gekauft, auch so ein ganzes Kaninchen zum Beispiel und hat das dann irgendwie selber ausgenommen, gehäutet, alles. Also das war echt ganz schön viel und ich habe dann schon immer zugeguckt und um halt auch ne, zu sehen, dass das ein Tier ist, was man da gerade irgendwie auseinander nimmt und dass es was Wertvolles ist. Und ja, generell muss ich auch immer die Béchamel-Soße machen für die Lasagne. Das war immer mein Auftrag.
Ja. Cool. Ja.
Direkt schon viel gelernt.
Ist auch direkt so ein Lebensskill, wenn du mich fragst. Wenn man eine Béchamel-Soße kann, dann kann man eigentlich, da kann man über alles kippen. Das ist ja lecker.
Ich dachte immer, stimmt. Das heißt Bechermehl. Also ein Bechermehl. Das hat sich erst irgendwie vor 10 Jahren oder so aufgelöst. Das ist ja ein Wort.
Bechermehl ist...
Naja, Mehl ist ja auch drin. Irgendwie
genau,
passt
deswegen
es
dachte ich, das,
ah, ja.
Ist,
witzig. Das ist aber nur Zufall, ne? Das Mehl, ja. Also das ist...
Oder wer weiß. Aber es ist spannend, wo du sagst, ich habe auch, meine Eltern haben mich mit 10 oder 11 oder so da gab es so einen Kochkurs für Kinder.
Ach, cool.
Mich quasi gefragt, ob ich hingehen will, und hatte ich Lust zu mit meinen Freunden dahin. Weil nämlich dann war so die Zeit, wo ich anfangen sollte, auch zu Hause zu kochen. Mhm. Und dann dieser Kochkurs. Und das war total hilfreich. Also, dass ich eben auch als Kind schon dahin, ja, komplimentiert wurde, Verantwortung zu übernehmen in der Küche und auch die Skills bekommen habe. Das war cool. Mhm. Und schon als Kind die Erfahrung gemacht habe, wie viel Freude das macht, was selber zu machen. Ne?
Mhm.
Ja. Ja, es ist, Toto, du hast eben schon so ein bisschen angesprochen mit den Tieren. Es ist ja auch so, dass wir in der Kochinitiative nicht einfach irgendwie kochen. Es geht ja nicht einfach nur ums Sattwerden. Es geht natürlich auch ums gutes Essen und gesund. Aber wir haben auch einen politischen Anspruch. Mhm. Wir kochen vegan, vegetarisch auf den Seminaren, biologisch, regional, saisonal. Das ist alles immer nicht mit so einem Zwang oder mit einem Muss, aber das ist so die Guideline, die wir da haben. Und mich würde jetzt ja auch nochmal interessieren, wie so eure persönlichen Zugänge sind. Im Essen trifft sich ja so viele Themen, gesellschaftliche Themen, aber jetzt nur mal auf das politisch-ökologische geschaut. Wie sind so eure Bezüge? Wie ernährt ihr euch und was ist für euch wichtig?
Soll ich mal anfangen?
Willst du anfangen, Helen?
Ja, dir ist recht, nicht, oder?
Ja, ja.
Du guckst so zu mir. Okay, also ich habe auch schon gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, als du gesprochen hast, Tim. Also, ich würde sagen, bei mir hat sich's auch total gewandelt. Also von so, ich habe mich gerade drüber nachgedacht, also bei uns zu Hause gab es überhaupt, also wir waren überhaupt nicht so eine Vollwertfamilie oder so. Im Gegenteil, also es gab auch öfters so, weiß ich nicht, Tomatensuppe aus dem Pack oder irgendwie, aber was es so gar nicht gab, waren irgendwie so viel so zuckrige Getränke und so McDonald's war krass verpönt. Also mein Vater wollte da nie hin und hat sich da immer total drüber aufgeregt, macht er heute noch. Die sind natürlich trotzdem heimlich dann da hingefahren, mit meiner Mutter oder so. Und das ist dann so, hat sich dann so gewandelt, als ich dann ausgezogen bin zum Studium. Da habe ich, glaube ich, echt eine ganze Zeit lang so Kartoffelpüree aus dem Pack mit Jägersoße aus dem Pack und Rösti-Ecken und habe mir so eine 10er-Packung Milchschnitte gekauft. Also alles sowas, was es bei uns zu Hause nicht gab. Halt so hier diese Kartoffeltasche mit Frischkäsefüllung habe ich viele von gegessen, glaube ich. Und dann, so wahrscheinlich nach ein paar Monaten oder so, war mir das alles zuwider. Und dann habe ich meine Mama angerufen und gefragt, wie geht Linsensuppe? Und dann habe ich da ging das so los. Ne? Dann hat man so gekocht und dann gab es da irgendwann, hatte man da mal so Fixtüten benutzt. Dann fand man das irgendwie gar nicht mehr so lecker. Dann hat man irgendwann mal einen Kartoffelgratin nur mit Sahne gemacht, hat gemerkt, das schmeckt ja auch so. Und dann gab es da irgendwie so eine Evolution. Hab dann auch immer viel mit Fleisch gekocht eigentlich und ich esse immer noch Fleisch. Und dann in Berlin, wie ich dann so in der Kochschule gelandet bin, da haben wir schon auf Qualität geachtet. Da war aber nicht alles Bio natürlich, weil manchmal hat man auch riesige Mengen gebraucht und die hat man dann natürlich auch vom Großmarkt, also Metro oder was es halt in Berlin halt so gibt oder auch bestellt von Lieferanten, was dann kam. Es war halt hochwertig, aber es war definitiv auch konventionell erzeugte Lebensmittel. Und dann ging es halt so los, dass ich da viel mehr drüber nachgedacht habe, glaube ich, auch so, was ich esse. Und dann schwimmt man ja auch, wenn man jetzt in Berlin ist, schwimmt man ja auch in so einem Angebot. Da kriegt man ja de facto alles in großen Städten. Und letztendlich ist es dann so, wurde es dann halt auch immer bewusster, so, und aber auch, ja, es gibt dann da natürlich auch einen Bio-Supermarkt, wo man alles kaufen kann. Das ist dann ganz, ganz entspannt. Also zum Beispiel bei meinen Eltern in einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen hat jetzt der einzige Bioladen einfach geschlossen und jetzt gibt's einfach gar. Also, ne, es ist dann so ein bisschen die Verfügbarkeit. Und jetzt, seit wir hier im Finstal leben, haben wir eine super coole Versorgungssituation, weil es nämlich einfach einen kleinen Biohof gibt und die haben einen Hofladen und eigentlich mache ich da meinen Wocheneinkauf und kauf da noch so zu beim Edeka oder manchmal die Dinge, die es halt da nicht gibt. Ja, und letztendlich, ich versuche schon alles Bio zu kaufen, aber versuche auch gleichzeitig nicht immer so dogmatisch zu sein und mir gerade jetzt als mit Familie ist halt manchmal sind halt Dinge schwierig zu organisieren. Dann kaufe ich natürlich auch Sachen irgendwie im Edeka oder also DM finde ich eigentlich auch immer ganz gut, da kriegt man auch immer ganz gute Sachen. Aber ja, ich bin da auch, ich bin immer im Konflikt, ich bin im permanenten Konflikt. Ich habe jetzt mit einem Baby und dann stillt man und dann braucht man ganz viel Energie und ich habe echt viel Kinder-Schokobons gegessen, das war so ein bisschen mein Guilty Pleasure irgendwie, wenn es so total bescheuert eigentlich, ne? Aber ich sag's jetzt einfach mal, weil ich finde es auch wichtig, dass da nicht so eine Wahrnehmung entsteht. Ja, wir haben auch einen ganz tollen Bäcker und der hat aber natürlich auch, der benutzt jetzt keine Biomehle, aber ich mag oft zum Beispiel, ich und mein Mann Uli, wir haben so einen Begriff, den wir immer benutzen, der heißt öklig.
Das heißt, öklig?
Öklig, genau. Tim, hattest du nicht mal gesagt, das ist eine Mischung aus Öko und eklig? Nee, irgendjemand hat das mal gesagt. Aber so ist es gar nicht gemeint, sondern es ist eher, wenn man Sachen kauft und die sind dann halt super gut alles, also halt gut erzeugt und echtes Handwerk und so, aber die schmecken halt nicht. Also so, ne, und man isst es so und man denkt so, ah, ist jetzt echt richtig gesund und ich habe selber gemacht oder ich unterstütze Menschen, die es gut machen und so. Und dann hat man aber irgendwie nicht diese Freude gerade und dann denkt man so, ach nee, ey, Mist, das war jetzt irgendwie vielleicht auch noch teuer und hat aber nicht so, genau. Und deswegen dann, ja, sind wir immer auf der Suche und versuchen so ein bisschen, genau, uns durchzuwursteln. Im Konsumverhalten.
Ist abgefahren, weil im Essen ist auch so viel Gewohnheit drin, ne?
Ja, total.
Die Geschmäcker, die ich kenne.
Ja, ja, genau. Und ich glaube, deswegen sind es auch oft diese so, weiß ich nicht, Süßigkeiten oder so Gebäck, so ein Hefezopf oder ne, diese Dinge, wo man Und ich merke das auch, dass jetzt gerade, wenn man es dann an jemand weitergibt, ne, dann, da war ich auch am Anfang, war ich da echt so, war es mir so ganz, ganz wichtig. Und jetzt habe ich aber auch so gemerkt, hey, es ist so ein bisschen, was du auch immer sagst, Tim, die Freude muss da sein. Und wenn man da schon sitzt und irgendwie sich irgendwie aus dem Zimmer geht, um einen Zopf mit Nutella zu essen, damit das Kind es nicht sieht, das ist schon nicht gut. So, und dann isst man es lieber und sie kriegt ein Stück ab und man versucht es halt nicht, unendliche Mengen davon zu essen. So irgendwie, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht, ja.
Es bleibt widersprüchlich.
Ja, es bleibt einfach, widersprüchlich, ne? Genau, genau. Also ihr habt da noch keine, leider noch keine Lösung, die ich euch hier präsentieren kann. Genau.
Wie ist es bei dir, Toto?
Ich habe auch, ich finde es gerade interessant, Helena, dass du, wie du dich so früher ernährt hast als Studentin, weil das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht, irgendwie für mich. Da bist du jetzt so, wie du bist, schon, warst du dann schon immer so, aber das ist natürlich bei niemandem so. Irgendwie,
ist auch 20 Jahre her, muss ich mal kurz sagen. War eine lange Reise bis hierhin.
Ja, das finde ich irgendwie mega spannend, dass... Ja, dass das noch nicht immer so
ich hab's war. Auch jetzt zugegeben.
Ja, danke für das Commitment. Das ist auch, also ist ja auch voll menschlich, dass man kann, also man, nur jetzt so, das entwickelt sich ja auch, wie man sich ernährt und welches Bewusstsein man hat. Weil ich war auch super lange, habe ich auch Fleisch gegessen. Ich glaube, bis ich 18 war oder so, da war ich irgendwie schon, also da habe ich super wenig Fleisch gegessen. Ich habe mich schon immer sehr davor geekelt. Irgendwie fand ich so Salami und so Wurst schon immer super, super eklig. Und wurde da von meinem Papa manchmal so einer Wurstscheibe so ein bisschen geteasert, weil ich das, dieser Geruch und die Konsistenz, das ist für mich echt richtig, richtig eklig. Damit kann man mich direkt verjagen. Und habe aber ja so irgendwie so Putenfleisch und so echt lang gegessen. So alles, was wo man nicht direkt gemerkt hat, dass das irgendwie ein Tier ist, sondern so, ja, ich weiß auch nicht. Und genau, meine Freundinnen von damals haben auch viel Fleisch gegessen und da war einfach noch nicht so ein Bewusstsein da. Und dann hat sich das, glaube ich, auch mit dem FSJ geändert. Da war ich dann vegetarisch, weil ich wusste, boah, wenn ich das Fleisch nicht kaufe, sondern das Campel quasi, die eben die Freiwilligen mit Essen versorgen, wenn die das kaufen in großen Mengen, dann will ich, also dann weiß ich irgendwie schon, dass das jetzt nicht Fleisch ist, was ich auch kaufen würde und das für mich vertretbar ist. Und habe dann irgendwie beschlossen, auf alle Fälle ganz konsequent vegetarisch zu sein. Und ein Freund aus dem Campel, der war damals schon vegan, der gute Till, und der hat mich dann irgendwie so ein bisschen inspiriert, auch ja vegan zu werden und das mal auszuprobieren. Aber ich weiß noch, dass ich 2020 genau mir da noch dachte, boah, vegan ist aber ganz schön extrem, weil ich das auch so von meinen Eltern mitbekommen habe, das vegan sein, also das ist mega die Ausnahme und es ist super kompliziert und es kostet viel und alles Mögliche. Und dann habe ich mich aber irgendwie so auch durch Till so ein bisschen drauf eingelassen und habe es ausprobiert. Das Campel fand es damals auch ziemlich doof, weil die halt auch alles umstellen mussten für mich, was die so kaufen. Und ja, man kocht ja auch immer zusammen und da mussten wir irgendwie dann aneinander anpassen, aber ich war da auch überrascht, hey, das ist easy, schwierig, ist mega lecker, und war dann eigentlich ab da vegan unterwegs. Dann war ich aber noch 8 Monate danach in Italien und wusste auch schon, das könnte jetzt sehr, sehr schwierig werden mit dem Veganismus, weil Pizza, Pasta,
Eis,
Parmigiano, oh, Eis, alles eigentlich. Ja. Und bin dann auch schon hingegangen mit so der Devise, ja, guck mal, was kommt, pass dich an und mach das, womit du dich wohlfühlst. Und am Anfang habe ich das eigentlich noch durchgezogen mit dem Vegan-Sein, weil ich, ja, irgendwie auch gemerkt habe, hey, ich möchte mich eigentlich nicht anpassen, so. Habe dann aber auch wiederum gemerkt, dass ich mich schon manchmal ein bisschen ausgegrenzt gefühlt habe, weil, also ich war in Süditalien, und da ist auch mit Vegetarisch noch gar nichts. Die essen, also die meisten eigentlich alle noch Fleisch und viel Käse. Also das ja eh. Und ja, habe mich dann manchmal so ausgegrenzt gefühlt, wenn ich irgendwie die Pizza dann extra bestellt habe ohne Käse. Dann habe mich dann irgendwie gezwungenermaßen so angepasst, aber wusste, okay, das ist ja jetzt auch nur für 8 Monate und es ist dann okay, damit kann ich leben. Ja, aber da war ich dann, habe ich wieder sehr viel Käse konsumiert, aber es ist ja, ne, in Italien echt schwierig und einfach, ja, super lecker. Und
also das heißt in dem Fall jetzt, das schmeckt dir auch, Käse schmeckt
ja, dir. Ja, Käse schmeckt mir auf alle Fälle auch richtig gut. Und dann war ich aber wieder zurück in Deutschland. Hab dann bei meinen Eltern gewohnt und habe dann gemerkt, dass es schwierig ist, mit Leuten zusammenzuwohnen, die nicht sich vegan ernähren, sondern auch noch Fleisch konsumieren. Und ja, man kann ja auch so eine zusammenleben, das ist eigentlich gar kein Problem. Es kommt immer auf die Leute drauf an, wie man, welche Kompromisse man findet.
Was waren denn so Konflikte, die ihr hattet?
Ja, Konflikte waren auf alle Fälle so zusammen Familienessen. Und ich habe dann auch immer gesagt, hey, wenn wir jetzt dann einen Auflauf machen, dann mache ich einfach irgendwie keinen Käse drauf oder ich mache mir irgendwie einen pflanzlichen Käseersatz drauf. Oder ich koche mir was Eigenes. Das war auch oft ein Ding, so hey, lass uns zusammen essen, aber ich koche mir einfach was Eigenes. Und das fand ich gar nicht schlimm, aber das war dann eher ein Problem vielleicht für meine Eltern, dass dieses Zusammenkochen dann nicht mehr da war und zusammen zum Beispiel aus einer Auflaufform essen, sondern dieses dann separat und dann ist es so aufgefallen, dass ich mich anders ernährt habe oder dass wir uns einfach unterschiedlich ernährt haben. Und da gab es dann schon immer wieder Konflikte und wir haben uns dann irgendwie auch geeinigt auf zusammen mal vegetarisch zum Beispiel essen. Das war auch gut und genau, das war dann aber auch so. Wurde ich dann flexibel, weil ich auch diesen Konflikt nicht wollte oder da auch noch nicht so die Standhaftigkeit hatte zu sagen, hey, dann ist es halt so, dann haben wir da jetzt einen Konflikt. Das ist vielleicht auch okay. Und dann bin ich auch nach Berlin gezogen. Und das war der vegane
Foodie-Mecca.
Genau. Das vegane Foodie-Mecca auf alle Fälle. Ja, ach, einfach so geil. So viele vegane Optionen. Und meine ganze WG war auch vegan. Und das war natürlich toll, dass wir uns da zusammen vegan dann ernährt haben. Und das ist auch irgendwie, da macht es auch wieder so Spaß, zusammen zu kochen.
Ja, und es ist auch so lecker halt dann. Wenn da halt ein veganer Pizzaladen ist oder ein veganer Donutladen, dann ist der halt einfach lecker.
Ja,
so. Dann ist es halt ganz einfach auf einmal.
Genau.
Ja.
So richtig einfach. Ja, wenn halt Optionen da sind, natürlich esse ich dann vegan so. Oder auch Leute, die vielleicht sich nicht vegan ernähren, denken dann, naja, dann probiere ich halt einfach mal das Vegane und merken, das ist auch lecker. So.
Genau.
Irgendwie so kommt dann auch eins zum anderen. Das ist schon richtig cool in Berlin, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Genau, aber auch jetzt hier in Freiburg ist natürlich auch, gibt es ja auch super viele Restaurants, vegane Optionen. Oder die Toleranz ist halt auch so voll da, ne? So ganz viele Studis. Mhm. In der Mensa gibt es veganes Essen und auch super viel vegetarisches Essen. Und genau, jetzt gerade bin ich ja wieder so flexibel, aber schon eigentlich Richtung vegan. Mhm. Aber ja, auch einfach, weil mir Käse gut schmeckt. Ja, und ich merke, dass ich da schon so einfach Lust drauf habe. Aber wenn ich mich damit beschäftige, dann denke ich mir auch wieder, hey, ich könnte es auch eigentlich sein lassen. Und genau, gerade so im Wandel. Aber irgendwie ja, ist mein Mindset so ein bisschen offener. Ich bin nicht mehr so eingefahren gerade auf das Vegane. Genau. Ja, und sonst so, mein Markenzeichen ist meine Alnatura-Tasche tatsächlich. Ich gehe mit der jeden Tag auch in die Uni. Gestern meinte auch eine Freundin, als sie auf meine Alnatura-Tasche aus Versehen draufgestiegen ist. Oh, sorry, ich bin auf die Öko-Tasche draufgestiegen.
Du Öko,
ja.
Oder was?
Ui, genau so. Ja, genau, ich konsumiere schon bewusst. Ich bin auch, ja, arme Studentin, also so, ich muss schon auf mein Budget achten.
Ich habe da mal eine Frage. Ja. Und zwar, findet ihr jetzt so, wenn ihr selber einkauft und ihr geht jetzt in Lidl oder in Aldi oder in einen anderen Discounter und kauft da Bio-Sachen, habt ihr dann so das Gefühl, es ist ein schlechteres Bio? Und so ist es so ein bisschen, hat so ein... ja, das würde ich euch jetzt gerne mal fragen. Ich kann auch gleich mal sagen, was ich davon halte. Tim, du darfst mal kurz und dann gebe ich nochmal zu Toto.
Also intuitiv ja.
Ja, ne? Warum
ist das ist so intuitiv. Das Siegel ist ja das Gleiche. Aber intuitiv, ja, aber auch, ich glaube, weil es ja so viel vermischt ist, geht ja nicht nur um die Art des Anbaus, sondern auch, was für Betriebe sind das? Ist es kapitalismuskritisch? Sind es kleinbäuerliche Betriebe? Wie regional ist es? Wie saisonal? Und so weiter. Also Das ist ja nicht nur Bio, da steckt genau. ja mehr drin. Mhm. Und dann die Plastikverpackung, die drumherum mhm. ist. Ehrlich gesagt kaufe ich es dann trotzdem, wenn ich mal am Discounter bin, kaufe ich es dann trotzdem lieber Bio. Aber ich glaube, das ja. ist eher so ein Gewissensberuhigungsding, was genau, was auch super widersprüchlich ist. Aber intuitiv würde ich sagen, ja.
Ja. Und du, Toto? Gehst du lieber Alnatura oder?
Ich gehe schon gern zu Alnatura, ja. aber ich merke das dann schon immer an meinem Geldbeutel danach, ja. dass es teuer ist. Also gehe ich auch nicht jeden Tag, also nicht jede Woche, nicht jeden Tag, aber nicht jede Woche zu Alnatura. Und ich gehe auch eigentlich selten in den Discounter, muss ich ehrlich sagen. So wie so, finde ich, Lidl, Aldi, ist mhm. eigentlich, gehe ich eigentlich nie rein. Ich meine, Rewe ist ja auch ein Discounter, so das, aber irgendwie fühlt sich das ein Ticken besser schon an. Aber auch wenn ich mhm. so beim Rewe irgendwie Bio kaufe, kann, also ich bin da bei Tim, dass sich das dann schon ja, verwerflicher anfühlt. aber ja, das Bio-Siegel ist ja auch, ich meine, das steht ja für was, aber trotzdem sind es ja die niedrigsten, ne? So, das ist ja das Mindestmaß an also mhm. was man mhm. da erbringen muss für diese Bio-Plakette, also ja.
Ja.
Ja. Es ist, also dieses Thema nachhaltig ernähren mit wenig Kohle.
Mhm. Schwierig, ja.
Du sagst schwierig?
Genau, also.
Oder wie machst du es, mit wenig Kohle das hinzukriegen?
Ja.
Oder kriegst du es hin, sei die Frage.
Ich würde sagen, ich kriege es einigermaßen hin. Nicht immer perfekt, aber ich persönlich gebe nicht generell nicht so viel Geld aus. Aber wenn ich dann Geld ausgebe, dann auch eigentlich ganz gerne für gutes Essen irgendwie, mit dem mhm. ich mich gut fühle. Ja, irgendwie. Ja, kann ich doch stolz sagen, ich konsumiere eigentlich generell gar nicht so viel. Und wenn ich dann eben Geld ausgebe, dann gerne auch für gutes Essen. Und genau, irgendwie so zum Beispiel, ja, Bio-Sachen natürlich kaufen, saisonal und regional kaufen. Und ich gehe auch seit kurzer Zeit erst Containern auch.
Das musst du, glaube ich, erklären, was Containern ist.
Containern. Eine Freundin von mir sagt immer, in die Tonne hüpfen. Man hüpft quasi.
Das klingt auch irgendwie spaßiger.
Süß, ne? Ja. Oh ja, Container ist schon manchmal auch nicht spaßig. Genau, also man geht quasi in den Hinterhof von Supermärkten, da wo die den Müll irgendwie hinpacken und in die Tonne quasi werfen und wühlt dann da so wie so ein Tier in der Tonne und guckt, was eben noch was gut ist, weil es werden einfach super viele Sachen weggeschmissen, die noch richtig mhm. in Topform sind, aber das Haltbarkeitsdatum ist eben abgelaufen oder weiß ich nicht, der Brokkoli lag schon zu lange einfach im Regal mhm. und wurde nicht gekauft. Es war irgendwie eine zu große Menge da. Genau, das ist irgendwie total oft so. Und dann geht man eben dahin und guckt, was es noch gibt. Und manche Supermärkte stellen sogar auch irgendwie Sachen raus, mhm. weil die wissen, dass es Leute gibt, die containern und eben noch gucken, was noch gut ist. Ich glaube, es ist auch nicht für jede Person was. Manche Leute ekeln sich dann natürlich super vor und da muss man schon auch ein bisschen tolerant sein für, mhm. man wäscht es halt dann irgendwie nochmal ab und vergisst irgendwie, dass es gerade aus einer Mülltonne kam. Aber wenn man das kann, ist das mega gut. So, da spart man sich eine Menge Geld, vor allem, ne, Gemüse, teuer. Mhm. Und das ist irgendwie cool. Also ich bin da selber noch am Anfang, ich bin noch bei der oder in der Stufe, wo ich Handschuhe benutze. Also ich kann noch nicht mit meiner nackten Hand reingreifen. Gibt's
da bei euch Stufen? Wie
ja.
mutig.
Naja, das ist ja vielleicht auch gar nicht mal so, also vielleicht auch einfach so effizienter, weil sonst Voll. Muss man sich ja ständig die Hände waschen und mhm. hat man nichts dabei.
Ja, ich kenne auch Leute, denen ist das einfach dann egal oder die wischen das einmal so ab an der Hose oder waschen sich am Ende dann die Hände.
Ja.
Oh, das kann ich schon nicht. Aber anscheinend wird man da abgehärtet. Du meintest ja auch, Tim, dass du auch irgendwie Containern gehst oder da Erfahrung hast.
Also das früher. Als ich noch jung war. Nein. Also das, ich habe das als in meiner Studiezeit auch gemacht und ich merke aber auch mit einem regulären Gehalt, wo ich einfach in Biomarkt einkaufen kann.
Du hast halt keine Zeit mehr, du musst jetzt arbeiten.
Ich muss jetzt arbeiten, nee, aber auch einfach, also ich gönne mir das sozusagen, ich gönne mir den Luxus und kann es mir auch gönnen. Da habe ich Privileg. Und
geht man dann zu, gibt es einen Unterschied, wo man containert? Also weil ich habe dann jetzt gerade gedacht, wenn du dann konventionelle man rettet alles Gemüse, ne? Egal ob bio oder konventionell.
Ja.
Ja, genau. Also weiß man dann ja vielleicht eh nicht, wenn es da eine drin liegt, weiß man ja eh nicht, was es war. Doch, die Biosachen sind oft in Plastik nochmal eingepackt.
Und das ändert sich, glaube ich, jetzt bald.
Ja, ein bisschen.
Es ist halt schon spannend, dass es gibt ja einfach einen Kulturwandel. Also ich erlebe so in den letzten 10, 15 Jahren, dass sich Ernährung hier in Deutschland verändert. Also auch die Politik drumherum. Also enorm. Und zum Beispiel, was du beschreibst, Tutu, mit dem Containern, es gibt ja jetzt schon seit, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so, diese Organisation Foodsharing, die im Grunde das ja organisieren. Zu gut für die Tonne, das sind so andere. Letztlich auch die Tafel, die es ja schon lange gibt.
Stimmt.
Also das, ne, wo es jetzt einfach nur um Lebensmittelverschwendung geht. Weil es wird ja wahnsinnig viel weggeschmissen, was noch gut ist, was man eigentlich noch wunderbar essen kann, aber was vielleicht weniger Profite bringt.
Ja, und ich glaube, es ist trotzdem auch so immer noch so, das, was du gerade gesagt hast, Toto, dass viele Leute, die würden das nicht essen wollen. Mhm. Also, dass wenn das dann mal, weil es gibt ja einen Grund, warum, also es gibt dieses Vertrauen, dass wenn was weggeworfen wird, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr gut. Also, ne? Auch wenn wir das quasi schon auch, oder viele Menschen anfangen, das auch ein bisschen anders oder selbst zu bewerten eher und nicht darauf zu vertrauen, dass jemand das für einen bewertet, ne? Ja. Und wenn du, ja, ich wollte es nämlich auch sagen, ich merke das auch, also Tudu, du hast vorhin gesagt, du gibst nicht so viel Geld aus, aber dann für Essen. Und das ist, glaube ich, auch was ich total aus Berlin mitgenommen habe. Also ich habe echt keine, wir sind mit null Ersparnissen, aber vollen Bäuchen hier angekommen, so ungefähr, und Erfahrung. Weil wir haben einfach alles Geld nur für Essen ausgegeben. Also Essen gehen, coole Lebensmittel kaufen. Also was jetzt gut ist, das wandelt sich dann, ne? Man lernt ja dazu und findet vielleicht neue Läden oder Marktstände oder irgendwas, ne, wo man dann auch vielleicht Menschen sympathisch findet und denkt, das ist für mich nämlich auch so ein Punkt. Ich gebe gern mein Geld Leuten, die irgendwie, wo ich finde, dass die das gut machen. Das Brot oder ihren Hof oder so. Und dann, da habe ich auch Lust zu. Also das ist auch was ich bemerke, wenn ich nicht so richtig rausfinden kann, wo das herkommt und wer das gemacht hat und so, dann bin ich auch, also kann ich es leichter loslassen so. Und wenn ich dann so emotional attached bin, dann denke ich so, nee, ich will jetzt. Also wir gehen bald wieder nach Berlin und da habe ich schon echt eine lange Liste, wo ich überall hingehen will. Und das ist aber auch so, weil die Leute teilweise, ich mag die gerne so, auch wenn ich die jetzt nicht mit Namen kenne oder so, aber ich denke dann so, nee, ey, da muss ich vorbeischauen und nochmal sagen, wie geil ist dieses Maritozzo, da gibt es so eine italienische Bäckerei oder halt irgendwas so, ne? Und dann, das finde ich, ist für mich auch total wichtig. Also einerseits, also und oft sind auch die Menschen, die es quasi versuchen, besser oder anders zu machen, sind auch oft die irgendwie auch nahbarer sind und so. Mhm. Ne? Da kann man irgendwie.
Ist auch eine Begegnung dabei.
Genau, ne? Da ist eine Begegnung und auch dieses Schwätzchen im Laden oder am Marktstand oder so. Also da stehe ich total auch drauf. Oder mit dem Käsemann oder so. Ne? Dann irgendwie, das ist auch was ich richtig, richtig mag und wo ich auch so gemerkt habe, als wir umgezogen sind am Anfang, als noch Corona war, konnte man das nicht machen, weil man musste schnell weggehen. Ne? Man hatte ja diese Maske und dann hat man nur schnell gekauft und war weg und so. Und irgendwann habe ich so gemerkt, boah, mir fehlt das so. Mhm. Dann irgendwann, wenn einen dann die Bäckersfrau begrüßt und weiß, was man will, dann weiß man so, ach, ich bin hier angekommen. So,
ja, ist schön. Voll.
Das ist ein genau. Gefühl. Und man muss ja eh jeden Tag oder halt ne, ein paar Mal die Woche muss man einkaufen gehen. Warum es nicht sich schön machen? Ne?
Ja. Ich hatte eine sehr lehrreiche Erfahrung. Ich hatte mich auch viele Jahre vegan ernährt und für mich war, würde ich heute aus heutiger Sicht sagen, Ernährung nur noch politisch. Also diesen ganzen Genuss und Sozialen habe ich einfach ignoriert. Also auch ein bisschen engstirnig, würde ich heute sagen. Und in dieser Zeit habe ich ein Seminar geleitet in einer Jugendherberge. Und weil ich das so schlimm fand, was da zu essen gab, habe ich dann den ganzen, also es waren, glaube 60 Leute auf dem Seminar oder so. Und ich habe allen verboten, Fleisch zu essen. Und habe zur Jugendherbergsleitung gesagt, kein Fleisch für uns. Und da waren aber noch andere Gruppen, die Fleisch gegessen haben. Das heißt, wenn wir zum Essen kamen, gab es dann halt unsere Gruppe. Und das führte richtig zu einem Aufstand. Also das fing klein an, dass die dann so clandestin heimlich mit Hilfe der Küchenleute, weil die fanden es auch ganz schlimm, dann so heimlich so, dass die Reste des Fleisch der anderen Gruppen so gekriegt haben. Und irgendwann sind die mir echt aufs Dach gestiegen. Also haben einfach richtig einen Aufstand gemacht und das ging gar nicht. Und ich konnte das gar nicht verstehen, weil ich hatte doch das Recht auf meiner Seite. Aber es stimmt natürlich nicht. In deren Erleben war es sau ungerecht und ich kann es nur nachvollziehen aus heutiger Sicht. Also mit diesem Zwang, klappt's nicht, ne? Ich kann zu einem Gespräch einladen, zu einem Dialog. Mhm. Oder wenn ich noch weitergehe, ne, wir machen ja auch Incoming-Seminare, also wo Leute, die für den Freien Dienst nach Deutschland kommen und dieser ganze Kulturaspekt und wo ich dann manchmal da sitze und jetzt mit einem sehr weißes Konzept von Ernährung jemanden erkläre, sozusagen, und dann schon mal, okay, Moment, hier wird's gerade ganz schräg. Also hier kommt im Namen der Gerechtigkeit, baue ich jetzt wieder eine ganz schräge Machtstruktur auf. Mhm. Also es ist nicht so leicht.
Ne? Nee.
Voll, ja, auch mit so Gruppen. Das ist echt immer schwierig, weil es doch auch immer eine Person gibt, die gerne Fleisch essen möchte natürlich. Und irgendwie so eigentlich ist es so, ja, in Incoming-Gruppen oder auch in BFD-Gruppen habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass da noch irgendwie mehr so dieses Fleischkonsumieren richtig da ist, dass sie da Bock drauf haben. Dann tun sie sich auch manchmal so zusammen zu Grüppchen und sagen, hey, und kommen dann irgendwie an uns ran und sagen, hey, wir würden gerne Fleisch essen, was kann man da machen? Mhm. Dürfen wir unser eigenes Schnitzel in der Küche braten? Und das ist passiert echt oft und das ist schon schwierig.
Was macht ihr dann?
Also mit der Seminarleitung das irgendwie abklären und es kommt eigentlich immer zu einem Nein. Mhm. Es ist echt schwierig. Ab wann kann man Leuten was verbieten, auch in so einem Seminarkontext. Aber irgendwie ist es halt nun mal für mich persönlich so der Rahmen von einem Seminar und die Bedingungen, wenn du an dem Seminar teilnehmen willst, dann ja, ist das halt irgendwie so, musst du dich irgendwie danach richten. Aber da bin ich dann auch wieder regelmäßig irgendwie im Konflikt und fühle mich dann irgendwie schlecht. Aber ja, schwierig. Aber ist eigentlich schon immer dann ein Nein. Aber manchmal werden dann auch heimliche Schnitzel gebraten. Und das ist natürlich
Mitternachtsschnitzel.
Ja, genau. Ja. Mitternachtsschnitzel. Und das ist dann irgendwie uncool, weil wir ja auch Geld ausgeben von den Freunden und uns Gedanken machen. Womit kann man die Leute aber dann trotzdem glücklich machen? Irgendwas Fleischloses. Wie kochen wir richtig lecker? Und wenn das dann aber nicht angenommen wird und dann wird aber irgendwie heimlich noch so Fleisch gebraten oder irgendwie Wurst dann noch beim Frühstückstisch, die plötzlich auftaucht, das ist halt irgendwie uncool. So, ne? Auch so budgetmäßig irgendwie uns gegenüber.
Und auch eure Arbeit, ne? Das
genau,
ist
weil wir
Anerkennung.
Total so, weil wir kochen und machen die Mengen, versuchen das richtig auszurechnen, was super schwierig ist und dann macht man manchmal auch zu viel oder auch manchmal passend und dann bleibt natürlich trotzdem was übrig, wenn die Leute wissen, oh ja, heute Abend bestelle ich mir aber dann einfach eine Pizza danach. Mhm. Das ist auch so zum.
Und gleichzeitig kann ich es nachvollziehen. Mhm. Also ich kenne diese Situation von dir so gut und habe das oft so als verletzend erlebt. Und gleichzeitig kann ich nachvollziehen, wenn ich Teilnehmer auf einem Seminar bin und da gibt es ein Essen, was mir nicht schmeckt oder was ich nicht essen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann werde ich auch selber aktiv und versuche für mich zu sorgen, auch wenn da viel Arbeit drin steckt. Das ist ein Dilemma, ne? Es ist einfach ein Dilemma.
Und wie, wenn das Seminar losgeht, wenn ihr euch vorstellt als Kochteam und quasi gibt es diesen Moment, wo ihr sagt, wie ihr kocht und was quasi zu erwarten ist aus der Küche, in Anführungsstrichen, ne? Wie ist das? Also kannst du mal so tun? Jetzt, das ist ja immer ein bisschen anders wahrscheinlich, ne? Aber kannst du mal so erzählen, wie ihr es sagt? Das würde mich mal interessieren. Ja, weil ich war da nämlich noch nie dabei. Ich war schon mal natürlich beim Essen und so dann dabei. Da kriegt man ja auch immer einiges mit, aber quasi dieser Moment, weil ich meine, die Freiwilligen wissen ja meistens schon, die geben ja an, wie sie essen wollen und so, und dann klar, aber sie wissen nicht, was dann auf sie zukommt in der selbstbekochten Situation, ne? Ja.
Genau, ja, tatsächlich ist das, würde ich schon sagen, so ein Schlüsselmoment auch am Anfang von diesem Seminar, wenn man dann so eine Gruppe plötzlich da hat und weiß irgendwie, boah, die würden jetzt gerne irgendwie was anderes essen und vegan ist wahrscheinlich dann für die sehr krass. Und ja, da sprechen wir uns dann irgendwie vorher ab und überlegen, okay, sagen wir zum Beispiel, hey, wir sind das Kochteam und wir kochen vegetarisch. Oder sagen wir, hey, wir sind das Kochteam und wir kochen vegetarisch, aber mehrheitlich vegan. Oder was für eine Kombination daraus machen wir, weil wenn dieses vegan kommt, dann ist bei vielen Leuten schon so, oh, Alarm, jetzt wird's irgendwie mega öko und gesund und irgendwie jetzt wird uns da was aufgezwungen.
Grünkern, genau. Coming in.
Ja, genau. Und dann kommen jetzt Sachen, die richtig, die wie hast du gesagt, öklig schmecken.
Öklig, Es geht jetzt.
Das ist ein gutes Wort. Genau, und sowas erwarten dann viele und es ist natürlich auch irgendwie dann nicht so cool, wenn dann schon diese Erwartung, diese Messlatte dann so richtig niedrig ist. Mhm. Die werden wir natürlich eh übertreffen, weil unser Essen ist immer sehr lecker. genau, aber so, ja, das ist dann immer so eine Frage, wie wir das dann ausdrücken. Aber jetzt zum Beispiel auf dem letzten Seminar, weiß ich noch, haben wir uns vorgestellt und ich wollte sagen, ja, wir kochen vegetarisch und meine Kochpartnerin meinte, ja, wir sind so und so, wir kochen übrigens vegan und ich so, oh Gott, nein, jetzt hast du es gesagt.
Das V-Wort.
Aber ja, ist irgendwie auch eigentlich so affig, nee, eigentlich auch nicht affig, aber es ist so interessant, dass man sich über sowas Kleines dann so viele Gedanken macht, wenn man weiß, dass es richtig viele Auswirkungen hat. Mhm. Genau, die Gruppe war natürlich skeptisch. Aber wir haben dann unser Werk so getan und am Ende dieser Woche, wir haben uns ganz gut mit den Teilnehmern verstanden, es war ein schönes Verhältnis, richtig witzig. Und am Ende meinten die dann so, hey ja, wir hätten uns im Leben niemals, auf gar keinen Fall jemals nur einen Tag vegan ernährt, aber ihr habt uns dazu gezwungen quasi. Und es war mega lecker. Es war super, super lecker und wir sind da jetzt irgendwie offen für. Wir würden jetzt nicht selber dann für uns vegan kochen, aber ja, wir wissen jetzt, dass es auch richtig lecker schmecken kann. Mhm. Und das war ein richtig, richtig toller Erfolgsmoment.
Echt cool.
Ja, ja, weil das auch diese direkte Rückmeldung war von, hätten wir nie gemacht, aber es war mega lecker. Mhm. Und da habe ich dann auch irgendwie, da bekomme ich dann auch Lust so ein bisschen so zu sein, so, nee, ihr esst jetzt vegan, so, ihr probiert es jetzt aus, weil ihr werdet es vielleicht sonst nicht ausprobieren. Und wir sind da so der Faktor, der dann auch was ändern kann.
Ja, und ich finde es auch interessant, weil es ist ja eine Woche und man hat ja auch noch ein paar andere Sachen auf so einem Seminar, um die man sich kümmern muss, außer jetzt das Essen. Und ich glaube, deswegen gibt es da wahrscheinlich bei fast jeder Person, auch wenn die sich direkt vornimmt, das alles scheiße zu finden, irgendwann mal ein Fenster, wo sie den Kuchen isst und denkt, ach, verdammt, der ist vegan, aber lecker. Oder so. Also halt, ne, weil quasi irgendwann kann man, also und wenn man es halt freundlich macht und trotzdem erlaubt, dass auch Widerstand da sein kann, so, ne, ohne dass man das total persönlich nimmt in jeder Sekunde, sage ich mal, dann kann das bestimmt schön, also, ne, dann gibt es diese Momente, auch wenn es natürlich auch bestimmt die anderen Momente gibt, wo Menschen sich Pizza bestellen oder das Würstchen parallel essen, das Knackwürstchen oder so, aber ja, auch da, ne, ist es dann immer dieses, muss man dann irgendwie cool bleiben, ne, weil die machen es halt, wie Tim schon gesagt hat, man macht es, um für sich zu sorgen. Mhm. Ne? So würde ich es auch sehen. Es ist eigentlich ein guter Blickwinkel.
Ja.
Voll und sich dann nicht persönlich angegriffen fühlen.
Ja.
Es nicht persönlich nehmen, sondern halt irgendwie einfach ins Gespräch gehen. Und genau. Drüber quatschen.
Das ist ein Dialogangebot, ne? Und dann, ich denke auch immer am Ende, hey, der Rest der Welt ist ganz anders geprägt und dann sind 5 Tage auch echt in Ordnung. Also und egal wie man sich entscheidet zu kochen, es ist immer ein Statement. Egal wie.
Ja.
Ich kann nicht neutral kochen.
Nee.
Es geht nicht.
Und schon alleine, weil ich entscheide, was es gibt. Also genau. Und ne, es könnte ja auch eine, also es ist ja egal, was du kochst. Irgendwer wird es immer mögen und irgendwer nicht. So, der eine mag vielleicht gar keinen Käse oder kein Bechamel oder keine Nudeln oder Tomatensauce oder was eigentlich sonst alle mögen, ne? Oder ist vielleicht allergisch oder kann es nicht essen, ne?
Ja.
Ja. Ja, das finde ich gut. Deswegen ja auch bei der Kochinitiative sind ja nicht alle Kochteamerinnen oder Kochteamende sind ja nicht Veganer. Das ist ja auch totaler Quatsch. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die Fleisch essen oder Eier essen oder Käse essen oder genau. Aber die einfach, ich glaube, was sie alle vereint, ist, dass sie sich dafür interessieren, was sie essen und gern kochen. Aber letztendlich ist es nicht so, dass sie für manche ist es vielleicht sogar auch eine Herausforderung, dann vegetarisch vegan zu kochen, weil sie selber vielleicht für sich auch Fleisch kochen. Ne?
Ja. Ja. Und dann darf es für alle ein Lernfeld sein. Ne?
Genau.
Das ist ja eben das Schöne.
Ja.
Es sind ja keine Profis, die da kochen, sondern ich glaube, das macht eben das Dialogangebot möglich oder authentisch, weil es Leute da kochen, die sind nicht ausgebildete KöchInnen, sondern Leute, die machen es ehrenamtlich, weil ihnen das Thema wichtig ist, weil die Tätigkeit Spaß macht, weil es um Begegnung geht und so weiter. Und nicht, weil sie irgendwie eine Dienstleistung machen wollen.
Und das wird auch oft, glaube ich, nicht so wahr. Also das muss man auch immer noch mal dazu sagen, ne, dass ihr ehemalige Freiwillige seid, die Lust haben, die neuen Freiwilligen zu bekochen in ihrer Freizeit. Genau. Das war für mich auch so der totale, also finde ich immer noch ziemlich verrückt, ehrlich gesagt.
Ja.
Dass, wenn ich die Kochplätze vergebe und dann denke ich immer, so viele Leute machen das einfach so.
Ja.
Wie cool und halt wie lecker das Essen und so. Also weil, wie du, Toto, wie du es gerade so erzählt hast, Waffeln und Kuchen und man will es den schön machen und so. Und dann, ne, das ist halt einfach echt, es macht halt Spaß und die merken das ja dann auch, ne? Die merken das, wenn ihr euch Mühe gebt und wollt, dass es schmeckt und genau, dann sagen die sagen ja dann trotzdem auch, es war lecker oder irgendwie wünschen sich vielleicht noch mal was ihr einmal gemacht habt oder so, ne? Gibt es das manchmal auch? Oder dass sie sich was, also irgendwas gerne noch mal essen wollen, wenn ihr eine Gruppe zweimal trefft oder so?
Ja, tatsächlich habe ich jetzt eine Gruppe bekocht und die würd ich auch gerne noch mal bekochen. Und da wurden auf alle Fälle Wünsche geäußert. Aber ich glaube, ich überlege gerade, nee, es wurde sich nicht nochmal was doppelt gewünscht, auf alle Fälle. Aber die freuen sich. Die freuen sich richtig. Ich glaube, denen ist auch egal, was es dann.
Die vertrauen euch jetzt, ne?
Voll.
Die wissen, dass es lecker wird.
Ja.
Das ist halt auch so ein Phänomen, ne? Dass wenn eine Beziehung da ist und eine Bindung, dann ist es schon ganz anders. Dann ist auch ein Vertrauen da. Dann nehmen die wahrscheinlich von euch auch was an, was sie noch nicht kennen.
Genau. Ja, und auch so mit dieser Beziehung und Vertrauen. Ich finde, oder es wurde auch oft rückgemeldet, dass es auch nochmal auf dem Seminar so eine ganz andere Stimmung gibt, wenn ein Kochteam da ist, als wenn eben kein Kochteam da ist. So, dass man da irgendwie auch mal richtig viel reingeben kann. Und genau, wenn die eben merken, dass uns das richtig Spaß macht, dass wir das freiwillig machen, dass wir zwar ein bisschen Geld dafür bekommen, aber das ist jetzt nicht so, ne, das ist also wegen dem Geld machen wir es auf alle Fälle nicht.
Nicht?
Das ist eine Aufwandsentschädigung.
Ja, voll, ja, Aufwandsentschädigung ist das bessere Wort. Aber dass wir halt trotzdem gerne unsere Semesterferien, unsere Ferien halt damit verbringen, für die zu kochen. Das finden Leute regelmäßig auch wieder richtig krass und die können es nicht glauben, dass wir das freiwillig machen. Das können die einfach nicht glauben. Und dann freuen sie sich mega. Ja.
Dabei machen die selber gerade einen Freiwilligendienst.
Ja.
Ja, stimmt.
Ich schaue auf die Uhr, Leute. Und wir müssten mal langsam zum Ende kommen. Vielleicht zum Schluss noch. Was macht euch Mut? Und was inspiriert euch?
Toto inspiriert mich gerade. Also auch die Kochinitiative inspiriert mich. Und das auch quasi, ich habe ja als ein Projekt im letzten Jahr das Kochbuch, das verlinken wir euch auch in den Shownotes.
Aber
das ist große, wunderbare FreundInnen-Kochbuch. Bisschen überarbeitet. Und da habe ich auch wieder gemerkt, einfach diese Rezepte auszuprobieren und so. Also halt versuchen, noch ein bisschen nachhaltiger zu kochen. Wo kann man noch so ein paar Stellschrauben, ohne dass man, oder mit Spaß und mit Genuss und genau, das motiviert mich schon. Die tägliche Arbeit motiviert mich und natürlich motiviert mich jetzt oder macht mir auch Mut, dass ich es gerade noch an kleinen Menschen weitergeben kann. Und für den will ich natürlich auch die Welt noch ein bisschen erhalten. Genau, das motiviert mich auch. Und natürlich auch, wenn ich halt sehe, wie viele Leute sich engagieren und wie dieses Thema einfach omnipräsent ist, die nachhaltige Ernährung und auch das Kochen, das ist schon cool. Also ich hatte das, als ich meinen allerersten Workshop nur beiwohnen durfte, als ich gerade angefangen hatte hier, da war ich so beseelt, da konnte ich gar nicht fassen, dass Leute da einen Online-Workshop machen und dann da referieren über irgendwie so ernährungspolitische Themen in ihrer Freizeit und so. Und ich war so, was, ey, das ist ja völlig verrückt. Also das hat mir so viel, das macht mir auch so viel Spaß mit der, als wurde quasi als Vertreterin, auch bei der bei den Kochschulungen und so, die Begegnungen, da nehme ich so viel mit. Also da bin ich so froh und dann denke ich immer so, müssen wir uns nicht so viel Sorgen machen. Die Boomer sind bald weg. Und dann, kleiner Scherz, aber nee. Also die kommen, die wollen gern und die machen viel Sachen richtig gut. Und ja, da kann man sich nur ein Scheibchen abschneiden. Ein kleines Scheibchen Wurst.
Ein kleines Scheibchen Motivationswurst.
Ja, Motivationswurst, oh Gott.
Ein bisschen Lebenswurst.
Ja.
Was macht dir Mut, Toto?
Oh, vieles. Aber eigentlich auch gerade jetzt in diesem Kontext Seminare, auf Seminaren sein und Leute kennenlernen und Sachen weitergeben und Sachen lernen und die Begegnungen und irgendwie auch so, ja, was zu hinterlassen und was weiterzugeben. Ist irgendwie so krass, dass es funktioniert und dass man, ja, dass man das kann, so, dass ich das mache, indem ich irgendwie so irgendwo koche und irgendwas zubereite. Ist irgendwie total krass. Ja, voll. Das inspiriert mich auch richtig. So nach jedem Seminar bin ich irgendwie erstmal mega müde und erschöpft und mir tut alles weh und ich möchte mich hinsetzen und weiter geschlafen. Mein Körper ist müde, aber so mein Geist ist so richtig wach und so richtig motiviert und inspiriert und so mega richtig energetisch irgendwie. Das fühle ich irgendwie nach jedem Seminar, dass mein Körper nicht mehr kann, aber dass ich eine Pause brauche und dann auf einmal habe ich mega viel Energie, die mich dann irgendwie so noch so Wochen begleitet. Und das ist irgendwie richtig toll. Ja.
Schön. Ich hätte auch gesagt, die Menschen. Es gibt diesen tollen Dokufilm, mit dem nerve ich euch immer alle, weil der mich so geprägt hat, der heißt How to Cook Your Life, mit dem Edward Brown, diesem Zen-Meister, der auch Koch ist. Und der hat mich so sehr geprägt und dann sagt er auch an einer Stelle, ach, das Essen, das kocht sich selbst. Die Menschen, da wird's spannend. Und das ist auch, also ne, in allen Facetten konfliktreich, aber wenn ich so denke an die ganzen Kochteamerinnen, die so aktiv sind, an Kochschulungen, wo ja so eine Power da ist und so eine Lust, das ist schon toll zu merken. Ich bin nicht alleine. Da sind andere, die mitmachen. In dem Sinne, guten Appetit. Wir können noch zusammen Mittag essen.
Mhm. Oh ja.
Guten Apo. Und du willst ja auch noch Grüße raussenden, Toto.
Oh ja.
Schieß los.
Gut, als erstes sage ich Zitrone, Zitrone, Zitrone. Und natürlich liebe Grüße an alle Leute, die ich grüßen sollte. Besonders Grüße gehen raus an Matteo und Lobner, das beste Kochteam der Welt. Meine Kochcrew, meine Kochgang, mit der es immer einfach super klappt. Wir haben uns übers Kochen kennengelernt. Und ja, große Liebe. Natürlich nicht zu vergessen, Naima, mit der ich letztlich gekocht habe. Und ja, Leute, falls ihr Bock habt zu kochen, ich habe Bock, von euch zu kochen. Yeah. It's gonna be good. Ja. Das waren meine
Jetzt
Grüße.
Melden sich gleich alle Leute, schreiben schon so an wirkochen@freunde-waldorf.de. Ich war mit Toto kochen, sie ist so cool. Yay! Yeah. Musst du leider dein Studium abbrechen.
Ja, ich werde einfach, ja.
Ja, und wie das alles geht mit dem Kochen, wie man bei uns kochen kann, das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes und auch noch so manch andere Literatur. Mhm. Ich hätte auch noch ein paar Tipps. Da genau könnt ihr schauen, wenn ihr tiefer reinschauen wollt in die Thematik. Ich danke euch beiden sehr fürs Gespräch. Das hat mich sehr gefreut und auch berührt.
Richtig cool.
Und euch da draußen, lasst es euch schmecken. Ciao.